Wir sind dabei, die Auferstehung zu besprechen. Sie ist das erste Ereignis, das stattfinden soll, wenn Jesus Christus wiederkommt. Diese Auferstehung ist gut bezeugt. Sie hat ihren Grund in der Auferstehung Jesu Christi. Und sie nimmt eine besondere Stellung ein. Es fällt auf, dass an einer Stelle nur diese, die Auferstehung der Gerechten, überhaupt Auferstehung genannt wird. In einem gewissen Sinne, trotz dessen, dass der Leib erweckt wird, der Leib des Ungläubigen, kann Gott das offenbar nicht als eine Auferstehung, eine richtige Auferstehung bezeichnen. Jesus hütet sich da an der Stelle. Aber nun zu dieser Frage der besonderen Stellung. Es gibt zwei Auferstehungen, die der Gläubigen und die der Ungläubigen. Bei der Überwindung des Todes der Gerechten handelt es sich um ein gesondertes Ereignis. Das heißt, Auferstehung der Gerechten und Auferstehung der Ungerechten sind zwei voneinander getrennte Vorgänge. Diesem widersprechen nicht die Texte Daniel 12 und Johannes 5. In Daniel 12, Vers 2 werden die zwei, Auferstehung der Gerechten und Auferstehung der Ungerechten, in einem zusammen erwähnt. Johannes 5 ebenfalls. Ebenfalls so in Kapitel 6. In Johannes 5 sind es die Verse 28 und 29. In Kapitel 6 die Verse 39 und 40. In diesen drei Stellen stehen Auferstehung Gerechten und Ungerechten zusammen, sodass man den Eindruck von dort her gewinnen könnte, es ist eine Auferstehung und alle stehen eben nun auf, ob sie gerecht oder ungerecht waren. Aber an anderer Stelle in Offenbarung 20 werden 1000 Jahre dazwischen geschoben, sodass wir merken, es handelt sich um zwei ganz getrennte Vorgänge. Und das hat seinen Sinn. In der Offenbarung 20, Verse 4 und 6, wird gesprochen von einer ersten und einer zweiten Auferstehung, wozwischen dann die 1000 Jahre des Friedensreiches liegen. Man vergleiche auch 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 22 bis 26. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, oder durch Christus. Ein jeder aber in seiner Ordnung oder an seinem Platz in einer Reihenfolge. Als Erstling Christus, danach die, die Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Dies ist noch interessant. Im Griechischen steht wahrscheinlich Ankunft. 1. Korinther 15, Vers 23. Ja, Parousia, nicht Wiederkunft, Ankunft, bei seiner Ankunft. Aber wenn man Wiederkunft übersetzt, dann wird es interessant, denn es gibt die Lehre bei den sogenannten Dispensationalisten, unter denen wahrscheinlich oder möglicherweise auch wir Vertreter in unseren Reihen hier in diesem Raum haben. Es wird in diesen Kreisen sehr stark unterschieden zwischen Entrückung und Wiederkunft Christi. Und man hütet sich, die Entrückung als Wiederkunft Christi zu bezeichnen. Das ist aber nicht gerechtfertigt. Wenn man Parousia schon Wiederkunft übersetzt, vielleicht will man das dann auch nicht tun, dann würde man hier natürlich dann nicht Wiederkunft schreiben wollen. Ich weiß nicht, wie man, soweit bin ich nicht bekannt mit der Lehre, ob man in solchen Texten Wiederkunft liest oder nur Ankunft oder sonst etwas. Aber wenn man Wiederkunft liest, dann ist die Entrückung, und hier ist von der Entrückung die Rede, dann ist von der Entrückung als von einer Wiederkunft die Rede. Und im Grunde ist nichts dagegen einzuwenden. Was den genauen Zeitpunkt betrifft, darüber wollen wir noch sprechen. Aber ich habe Sie in Ungewissheit gelassen über meine Meinung. Wir werfen das zunächst einmal alles in einen Topf, da die zwei nicht so stark unterschieden werden, wie man manchmal meint. Andere tun es natürlich anders, aber wir wollen das dann lassen, bis wir dahin kommen. Also, Wiederkunft oder besser Ankunft am Ende von Vers 23. Hernach das Ende. Mit anderen Worten, die Wiederkunft als solche ist noch nicht das Ende der Welt. Wenn er das Königreich Gott und dem Vater übergibt, wenn er abgetan hat jede Herrschaft, Gewalt und Macht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod abgetan. Also, hier wird schon ein Unterschied gemacht. Alles hat seine Reihenfolge. Am Ende kommt dann die Überwindung auch des Todes selbst. Aber die Auferstehung ist schon eine Form dieser Überwindung, schon vorher. Nach Jesus. Wir haben also zwei Auferweckungen, die Auferweckung der Gerechten und die Auferweckung der Ungerechten. Nach Jesus verdient die erste Auferstehung in einem besonderen Sinne die Bezeichnung Auferstehung der Toten. Lukas 20, Verse 35 und 36. Lukas 20, Vers 35. Die Pharisäer kommen mit dieser speziellen Frage, wie es mit der Auferstehung ist, die Sadduzäer, an die sie eigentlich nicht glauben. Aber sie nennen diesen Fall von der Frau mit sieben Männern und fragen, wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen, die Kinder dieser Weltzeit freien und lassen sich freien. Das gehört dazu zur ersten Schöpfung. Die aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung von den Toten. Da haben wir es, die gewürdigt sind. Nicht alle sind gewürdigt, die Auferstehung der Toten zu gelangen. Alle werden auferweckt, aber nur die Würdigen, die Gottesfürchtigen, die Jesus zum Retter haben, gelangen zu einer echten Auferstehung. Und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Also da geschieht noch mehr bei dieser ersten Auferstehung als bei der zweiten, wo Ungerechte erweckt werden. In der ersten kommt der Sieg über den Tod in einer besonderen Weise zum Ausdruck. Ich vermute, dass der Begriff Ausauferstehung, den Paulus gebraucht, auch hierhin gehören dürfte. Übrigens soviel ich weiß, ist das auch der Ausdruck, der hier gebraucht wird in Lukas 20, in dieser Verbindung. Manchmal hat man den Begriff Ausauferstehung von Philipper 3 vergeistigen wollen. Es gibt sogar einen sehr berühmten, ist jetzt schon beim Herrn, aber einen berühmten Theologen aus den Vereinigten Staaten, der das so lehrte. Aber wenn man, es gibt einige Stellen in der Bibel, wo man diesen Ausdruck vorfindet, und der wird eigentlich in einer sehr gewöhnlichen Weise gebraucht, auch von der eigentlichen Auferstehung, sodass wir eigentlich keinen Grund haben, ihn in Philipper 3 zu vergeistigen. Und wir haben auch nicht einen Grund, an eine Vorauferstehung zu denken, wie es in einem bestimmten Buch getan wird, von einem Krishna-Prediger, glaube ich, ist es geschrieben. Der führt dann einige Beispiele an aus der Schweiz und aus Deutschland, wo Menschen, die sehr fromm waren und gestorben waren, dass die, als man aus irgendeinem Grunde das Grab wieder vorfand, zum Beispiel in Zürich, da haben sie eine Straße wohl bauen wollen und die ging scharf an einem alten Friedhof vorbei, beziehungsweise wurde schon ein Teil dieses Friedhofs mitgenommen. Da haben die Bagger einfach gleichsam die Särge, die unter der Erde waren, geöffnet, sodass man direkt in die Öffnung hineinschauen konnte. Und da waren einige ganz leer. Und nun sagt man, dort würden einige Christen gelegen haben, die zur Zeit des bekannten Pfarrers Lavaters gelebt hätten. Dies wäre eine Frucht der Wirkung dieses gottseligen, gottesfürchtigen Mannes. Vielleicht, er hat andere Fälle, die sind sehr auffallend und auch sehr aufregend, wenn man das Buch liest. Ich weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe keinen Grund, die Zeugnisse zu bezweifeln, aber ich kann sie auch nicht einreihen in eine sogenannte Vorauferstehung, als ob gewisse Fromme so fromm wären, dass sie dann schon, bevor Jesus wiederkäme, auferweckt würden, dieses Vorrecht hätten. Also, ich kann das nicht einordnen, aber von der Schrift her, exegetisch, kann ich den Begriff Ausauferstehung da nicht anwenden. Ich denke, dass Paulus da einfach von der Auferstehung spricht und sein Begehren ausspricht, ich möchte dabei sein. Ja? Er möchte nicht abgefangen sein, er möchte dem Herrn treu sein und bei dieser Auferstehung dabei sein. Ausauferstehung kann sie genannt werden, weil sie der anderen, der zweiten, vorangeht. In diesem Sinne ist sie ja eine Ausauferstehung. Sie kann also Auferstehung oder Ausauferstehung genannt werden. Und das weist wieder darauf hin, dass die Auferstehung der Gerechten in diesem Bereich Auferstehung einen ganz besonderen Platz einnimmt. Das ist die erste Stelle, an der der Tod überwunden wird. Es gibt aber noch eine zweite Stelle, wo der Tod überwunden wird, nicht nur in der Auferstehung der Gläubigen. Die zweite Stelle, an der der körperliche Tod überwunden wird, ist die Verwandlung der Gläubigen, die bei der Wiederkunft Jesu Christi noch leben. Denn wir tragen ja den Tod in uns, den Todeskeim. Wenn Gott zu Adam und Eva sagt, des Tages, da du von diesem Baum issest, wirst du des Todes sterben, dann fand das statt, nicht nur geistlich, sondern körperlich. Was dann bei Adam etwas mehr denn 900 Jahre später eintraf, ist nicht erst der Beginn eines Todes, nicht erst dann Tod, sondern nur das Ende eines Todesweges. Er fing an, körperlich zu sterben, als er vom Baum aß. Und jeder von uns ist am Sterben, weil wir den Tod in uns tragen. Und es ist nur eine Frage, wann diese diese Kräfte, die Lebenskräfte, überwuchern. Aber vorhanden ist der Tod in uns. Deshalb müssen wir auch von einer zweiten Stelle sprechen, wo dieser Tod überwunden wird, da ja nicht alle über die Auferstehung in die Ewigkeit kommen, sondern einige, sagt Paulus, werden dann noch im Körper am Leben sein. Aber auch bei ihnen wird der Tod überwunden, durch Verwandlung nämlich. Die zwei Stellen, die hiervon reden, sind 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 17, die bekannte Entrückungsstelle, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17 und 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, 51 bis 57. Paulus bespricht diese Frage etwas ausführlicher im Korintherbrief. Wir werden alle verwandelt werden in einem Nu und gibt dann Beispiele aus der Natur. Klein c. Nein, Entschuldigung. Ich hatte, glaube ich, hier keine Gliederung gegeben. Wie bitte? Ja, aber die Frage ist, wovon ABC? Entschuldigung, das sollte keine Rüge sein, das war einfach so rausgeplatzt. Wie bitte? Ja, ich habe jetzt die Notizen oben. Ich denke, wir sind bei Arabisch 1, die Überwindung des leiblichen Todes. Und hatte ich da A gegeben? Was war da A? Also, dann doch. Also, dann ist dies C. Klein a war dann, wie wird der Tod überwunden? Klein b, was ist der Grund? Ja? Oder nicht? Wie? Das war immer noch die Frage, wie? Wie wird der Tod überwunden? Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu der Frage, wie ist dieser Körper beschaffen? Es tut mir leid, dass ich Sie in Verwirrung gebracht habe. Wir werden gleich aus dem Strudel rauskommen. Also jetzt immer noch, was die Verwandlung betrifft, wie sieht der neue Leib aus, diese Frage. Dieser neue Leib ist ja das Ergebnis der Überwindung des Todes. Das Ergebnis der Überwindung des körperlichen Todes ist der neue Leib. Und wie ist dieser neue Leib nun beschaffen? Was ist das für ein Ergebnis, wenn der Tod überwunden ist? Entweder durch Auferstehung oder durch Verwandlung. Das Resultat ist ja dasselbe. Einige Antworten auf die Frage nach der Beschaffenheit. Erstens, erste Antwort, der Leib des Verwandelten bzw. Auferstandenen ist wie der des auferstandenen Herrn, unseres Herrn Jesus. Philipper 3, Vers 21. Er wird unseren Leib verwandeln, damit er ähnlich sei dem Leib unseres Herrn. Und so erfahren wir etwas über unseren neuen Leib, wenn wir den Auferstehungsleib unseres Herrn kennenlernen. Zweite Stelle, Vers 21. Philipper 3, 21. Und 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, Verse 47 bis 49. 47, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch oder Irden aus Erde. der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der Irdene beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Also unser Auferstehungsleib, wie wird der Leib des auferstandenen Herrn sein. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen, nämlich des Sohnes Gottes, tragen. Er ist der Himmlische. Zweite Antwort. Der neue Leib ist geistig. Er ist geistig. Warum nicht geistlich? Im Grunde wäre es dasselbe, aber in diesem Fall gebrauchen wir das Wort in einem etwas anderen Sinne, als wir normalerweise denken, wenn wir geistlich sagen. Denn hier geht es wirklich um ein Adjektiv zu Geist. Es handelt sich hier um die Aussage des Apostels in 1. Korinther 15, den Versen 44 bis 46. Es wird gesät ein Seeleleib und wird auferstehen ein geistiger Leib. Gibt es einen Seelenleib, so gibt es auch einen geistigen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebenden Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistige ist das Erste, sondern das Seelische. Danach kommt das Geistige. Also zwei Schöpfungsarten. Zur ersten Schöpfung gehört der Seeleleib, zur zweiten der Geistleib. Wir können uns heute nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Wir haben keinen Anhaltspunkt, das zu verstehen. Wir haben auch nicht genügend Angaben über die Auffassung unseres Herrn Jesus, um das zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Johannes 20, Vers 19 hier eine Hilfe ist. Dort steht geschrieben, als es nun an jenem ersten Wochentage Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Die materiellen Wände und Türe sind offenbar kein Hindernis für diesen Leib. Ist das einfach ein übernatürliches Wunder gewesen oder war es auf die Beschaffenheit seines neuen Leibes zurückzuführen, sodass es nichts Besonderes war, dass dieser anders geartete Leib einfach durch die Tür kommen konnte? Das wissen wir nicht. Möglicherweise ist der neue Leib doch stärker vom Geistigen gekennzeichnet. Ein Theologe sagt das so, bei unserem ersten Leib ist es so, der Leib nimmt den Geist mit, er ist Träger des Geistes. Wo der Leib ist, da ist auch unser Geist, unser innerer Mensch. Der innere Mensch ist nun beschränkt auf diesen Leib. Aber beim zweiten Leib wird es umgekehrt sein. Da nimmt der Geist seinen Leib mit, gleichsam auf Flügeln, und er kann gehen, wo er will. Vielleicht, dass wir da schneller beweglich sind, einfach von Ort zu Ort schneller uns bewegen können, wie mit himmlischen Flügeln. Das ist möglich. Ich weiß es nicht genau, was Paulus da meint. Aber auf jeden Fall ist er ein Leib, der zu der neuen Welt passt. dennoch nicht unfähig ist, auf dieser Welt zu leben, sodass im tausendjährigen Reich es durchaus möglich ist, für Auferstandene mit einem verwandelten Leib hier unter normalen Bürgern dieser Welt zu leben, wie wenn sie Bürger dieser Welt wären, so wie Jesus mitten unter seinen Jüngern da ist. Und man merkt nicht den Unterschied. Maria denkt ja zunächst, er sei der Gärtner, sodass von außen her kein Unterschied ist. Aber er kann dann unsichtbar werden, er kann sich schnell bewegen an einen anderen Ort. Das ist also eine schwierige Frage. Wir machen gern unsere Gedanken darüber, vermuten. Noch ein Gedanke, wenn Jesus sagt, von seinem Auferstehungsleib, er will die Jünger davon überzeugen, dass er wirklich auferstanden ist, dann fragt er, sie denken, er sei ein Gespenst, und dann sagt er, nein, ein Gespenst hat nicht Fleisch und Bein, und er sagt nicht Blut. Und jetzt ist die Frage, heißt das, dass kein Blut im neuen Körper ist, oder ist es einfach eine Auslassung, die nichts zu bedeuten hat. Hat sie etwas zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Also, ich bin genauso klug wie Sie. Dritte Antwort. Der neue Leib wird anatomisch sein. Anatomisch. Ich weiß nicht, wie man das mit einem deutschen Wort sagen würde, das ist ein Fremdwort. Anatomie heißt, dass unser Leib eine Gestalt hat, von einem Knochengerüst getragen. Fleisch und Bein, sagt Jesus. Also wir wissen so viel, dass dieser Leib schon anatomisch ist. Er hat schon Fleisch, er hat Bein. Er ist also ein echter Auferstehungsleib, ein echter Leib. Nicht nur eine neue Bildung irgendwelcher Art, sondern er ist das Ergebnis des Gesäten. Paulus sagt ja, es wird gesät und dann kommt etwas hervor. Es ist nicht genau dasselbe und doch ist es genau dasselbe. Hängt davon ab, woran man denkt. Die Stelle ist Lukas 24, wo Jesus sagt, ein Gespenst hat nicht Fleisch und Bein, Vers 39. Das ist aber die einzige Stelle, soviel ich weiß, es sei denn, wir die anderen zunehmen, wo Paulus von der Saat spricht. Denn das, was aufgeht, entspricht schon dem, das gesät wird. Vierte Antwort. Der neue Leib ist unsterblich. Der Tod ist entfernt worden aus dem ersten Leib. Der neue Leib kann nicht sterben. Er wird ewiglich leben, so wie es vorgesehen war für den ersten Leib, bevor der Mensch sündigte. Schriftstellen, 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, Verse 1 bis 4. Dieser neue Leib wird nicht sterben. Im Himmel, von dort kommt er, ist vorgesehen, vom Himmel, er ist da vorgesehen. Denn in diesem Zelt, in dieser gegenwärtigen Wohnung, seufzen wir vor Sehnsucht, danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht nackt erfunden werden. Denn wenn wir im Zwischenzustand sind, sind wir nackt. Der Geist oder der innere Mensch ist ohne seine Hülle. Aber das ist nicht das Erwünschte. Das soll nicht so bleiben. Er soll wieder bekleidet werden. Denn wir, die wir in der Leibeshütte sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Es ist nicht so, dass wir unseren Leib loswerden möchten, sondern diesen Leib möchten wir loswerden und möchten anstelle von diesem einen anderen haben. Aber wir sind nicht wie die alten Griechen, die meinten, der Leib sei schlechthin eine Last und das Erwünschenswerte wäre, ohne Leib zu leben. Nein, das ist nicht das Wünschenswerte. Gott hat einen Leib für den Menschen bedacht und das bleibt so. Und das Heil in Jesus Christus verschafft uns wieder einen gesunden Leib. Damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der, der uns aber hierzu bereitete, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass wir auferstehen werden mit einem anderen Leib. 1. Korinther 15, Vers 42 ist die andere Stelle. 15, 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich, unsterblich also. Das ist der neue Leib. Er wird nicht sterben. Fünfte Antwort. Der neue Leib ist ungeschlechtlich oder nicht geschlechtlich. Asexual. Die Eheschließung, die Fortpflanzung war nur für die erste Schöpfung gedacht. In der zweiten Schöpfung bleibt die Einwohnerzahl konstant. Sie vermehrt sich nicht, nachdem man dort ist. Man heiratet nicht. Das heißt aber nicht, dass man nicht einander erkennt. Man liebt einander, aber nicht so, wie wir uns hier mit der geschlechtlichen Lust, das war so geschaffen, das war so gedacht, das war gut, aber das hört auf mit dem Leben in dieser Welt. Wir sehen einander mit anderen Augen, aber nichtsdestoweniger liebend. Ja? Wir hatten ein Ehepaar in unserem Bibelkreis vor vielen Jahren in Basel. Das war so traurig, als es vernahm, man würde im Himmel nicht verheiratet sein. Die liebten sich so sehr. Und kein Problem, kein Problem. Wir werden uns noch mehr lieben als hier. Ja, wenn man denkt, das ist nicht möglich, alles ist bei Gott möglich. Also, das ist dann vollkommen Liebe. Inzwischen sind sie etwas älter geworden, haben auch die andere Seite des Ehelebens kennengelernt. Vielleicht wissen sie den Himmel etwas mehr zu schätzen. Lukas 20. Lukas 20, Verse 35 und 36. Die Stelle, die wir schon lasen, in der Auferstehung sind sie wie die Engel. Die heiraten nicht. Oder Matthäus 22, Vers 30. Matthäus 22, Vers 30. Eine interessante Stelle in dieser Verbindung ist 1. Korinther 7. Dort spricht Paulus in Vers 7 von zwei Gnadengaben. Er sagt, jeder hat seine Gnade in Bezug auf das Eheleben. Der eine so, der andere so. Die einen heiraten, die anderen heiraten nicht. Und man darf das nicht für selbstverständlich nehmen. Deshalb sollten junge Leute nicht einfach so in die Beziehung hineintaumeln, wie wenn es selbstverständlich wäre, Freund oder Freundin zu haben. Nein, man sollte sich fragen, ist das überhaupt für mich? Seit Jesus in die Welt gekommen ist, ist das nicht mehr so selbstverständlich. Denn Jesus in seinem ersten Kommen ist schon in gewissem Sinne der Beginn des Endes der ersten Schöpfungszeit. Mit ihm beginnt schon einiges anders zu werden. Und er sagt, unter seinen Nachfolgern gibt es das, dass es solche hat, die freiwilligerweise aus Liebe zu Jesus auf die Ehe verzichten. Sie sind dann wie Verschnittene. Sie müssen nicht verschnitten werden, aber dadurch, dass sie ehelos bleiben, sind sie wie jemand, der verschnitten war. Also, er sagt, es gibt Ledige aus verschiedenen Gründen, aber auch dies ist auch ein Grund. Aber das ist neu mit dem Kommen Jesu. Vor dem, auch im Judentum, auch im Heidentum, heiratet man normalerweise. Die Ehelosigkeit ist eine große Ausnahme. Jeremia dürfte und verheiratet gewesen sein, aber eine große Ausnahme. Nachdem aber gibt es dieses als Berufung, als Bestimmung. Einige haben dieses als Gnadengabe. Nun ist es so, der Hebräerschreiber spricht einmal davon, dass wenn jemand zu Christus kommt, er die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt hat. Das ist immer so. Wer zum lebendigen Glauben kam, an dem hat Gott gehandelt und hat den Himmel hineingebracht in sein Leben. Der hat, dadurch, dass er wiedergeboren wurde, die Kräfte der neuen Welt geschmeckt, davon gegessen, er hat sie kennengelernt. In Bezug auf die Ehe sieht das so aus. Es ist unmöglich für den normalen Menschen, ehelos zu leben. Der normale Mensch meint, diesem Trieb zu frönen zu müssen. Er muss irgendwie in Erfüllung kommen. Heiratet er nicht, dann muss er mit jemandem zusammenleben oder wenigstens ab und zu Begegnungen haben. Also, das gehört einfach dazu. Wenn nun jemand auf die Ehe verzichtet und auch auf die Freuden der Ehe und dennoch glücklich ist, letztlich in Gott glücklich ist, dann geht das nur dadurch, dass er die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt hat. Eine Gnadengabe ist eine Kraft aus dem Jenseits, eine Fähigkeit, eine Heilsfähigkeit, für Gott zu leben. Eine Gnadengabe ist erst etwas Übernatürliches in der natürlichen Welt. Eine Gnadengabe ist etwas, das nur Christen haben. Ehelosigkeit gibt es unter Nichtchristen, aber nicht als Gnadengabe. Die haben nicht die Kraft. Nun gibt es solche, die schon eher auf die Ehe verzichten können. Und man spricht von ihnen als zufriedenen Leuten. Ich weiß nicht, was die Gründe dafür wären, aber normalerweise ist es so, dass es schon Heilskraft Gottes braucht, um wirklich ein normales Leben als Lediger zu leben. Das ist eine Berufung. Und wenn jemand zum Glauben kommt als Lediger, dann hat er zunächst diese Gnadengabe. Nun es aber möglich ist, neue Gnadengaben zu bekommen, kann es vorkommen, dass Gott für den ledigen Gläubigen eine neue Gnadengabe hat, nämlich die Gnadengabe der Ehe. Nun ist es aber unmöglich, für den natürlichen Menschen in einer Ehe glücklich zu sein. Denn wir sind alle Sünder und nur Sünder heiraten. Es hat noch keine Eheschließung gegeben, wo nicht Sünder heirateten. Wir sind einfach unvollkommene Menschen. Und früher oder später, gerade auf diesem engen Raum, auf dem man in der Ehe lebt, entdeckt man, wir können nicht allzu lange uns vor dem anderen verbergen und immer nur die schönen Seiten zeigen. Früher oder später kommen unwillkürlich auch die anderen Seiten zum Vorschein. Und dann ist es nicht Schein, sondern Dunkelheit, ja. Dann ist es schwierig. Und wenn jetzt aber Menschen wirklich in einer Ehe, Jahr raus, Jahr ein, zufrieden sein können, trotz der Schwierigkeiten, die aufkommen, ausharren können, 50, 60, sogar 70 Jahre, dann ist das etwas Übernatürliches. Das kann Gott tun. Mit anderen Worten, es braucht den Himmel, um auf dieser Erde eine Ehe zu führen. Es braucht die Kräfte der jenseitigen Welt. Es braucht eine Gnadengabe, um dieses tun zu können. Gnadengabe heißt aber noch weiter, dass wir nicht für uns selbst leben. Nicht nur hat es Kraft, in diesem Zustand zu verharren, ob ledig oder nicht ledig, sondern dieser Zustand ist dazu da, weil wir überhaupt als Menschen dazu da sind, nicht für uns selbst zu leben, sondern für andere. Und so sind wir ledige, um mehr Zeit für den Herrn zu haben, sagt Paulus in 1. Korinther 7. Und wir werden verheiratet, um in der Ehe für Gott zu leben und seine Gnade auf diesem Gebiet kundzutun. Alles zur Ehre Gottes. Also, ob so oder so, sind wir Zeichen der himmlischen Kräfte, aber der Ledige in besonderer Weise. Warum? Weil es im Himmel keine Ehe gibt. Und dieser neue Zustand, der mit dem Sohne Gottes in die Welt gekommen ist, dieser neue Zustand, der neu in der Welt ist, ist ein besonderer Hinweis, schon jetzt eine Art prophetischer Finger. Es kommt die Zeit, wo wir alle im Himmel so sein werden. Und der Ledige hat die Gelegenheit, hier in dieser Welt einen solchen prophetischen Finger zu sein. Schau mal, wie schön der Himmel sein wird. Das ist eine hohe Berufung, nicht wahr? Es sind einige hier, die vielleicht ledig sind. Einen habe ich schon kennengelernt, es dürften noch andere sein. Also wollen wir den Herrn verherrlichen. Man vergleiche auch Matthäus 19, Vers 12. Übrigens, mir fällt noch was ein, auch wenn man die neue Gnadengabe der Ehe bekommen hat, kann es sein, dass der Herr dann wieder eine neue Gnadengabe gibt. Nicht um eine zweite Frau zu finden, sondern der Herr nimmt uns die erste. Und wenn wir am Wort dienen, ist das ein Trostwort. Der Herr nimmt nie etwas, ohne gleichzeitig zu geben. Ja? Mit der Wegnahme des Partners ist eine neue himmlische, jenseitige Kraft gekommen, um für den Herrn neu zu leben. Ja? Denn der Ledigenstand ist eine Gnadengabe. Und jetzt ist man ledig. Ja? Ein Witwer, eine Witwe ist ledig. Das wollte ich auch noch hinzufügen. Also man vergleiche zusätzlich zu 1. Korinther 7, Vers 7, Matthäus 19, Vers 12, das ist die Stelle von dem Eunuchen, und Galater 3, Vers 28, im Heil in Christus ist weder Mann noch Frau, das ist im geistlichen Zustand so. Wenn wir also den neuen Leib haben, wird sich dieser Zustand übertragen auf die Leiblichkeit. Heute aber ist es noch nicht so, weshalb man nicht sagen kann, es ist egal, ob man Mann oder Frau ist, jeder darf gleichwohl Rolle vertauschend in der Gemeinde dienen. Nein, so wie es immer noch Juden gibt, gibt es immer noch Frauen, und so wie es und Männer. Und es bleibt dabei, dass die Frauen die Kinder kriegen. Es muss einmal so einfach gesagt werden für einige, die anderen Tendenzen die Tür öffnen. Sechstens und letztens, der neue Leib wird herrlich sein. Der neue Leib ist herrlich. Daniel 12, Verse 2 und 3. Daniel 12, Verse 2 und 3. Viele von denen, die im Erdenstaub schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die vielen zur Gerechtigkeit verholfen haben, wie die Sterne immer und ewiglich. Also Herrlichkeit ist das Los in der Auferstehung der Gerechten. Matthäus 13, Vers 43, Matthäus 13, 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Königreich. Wer Ohren hat zu hören, der höre und sei getröstet. Ja. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Man vergleiche auch Hierzu Markus 9, die Verse 2 und 3, Markus 9, Verse 2 und 3 und 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden verwandelt, schon hier, von einer Herrlichkeit zur anderen, wie viel mehr dann nicht auf der anderen Seite. Römer 8, wieder. Römer 8, Vers 19 bis 21. Die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Die Kreatur ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht von sich aus. Sie hat keine Schuld daran. Sie ist also nicht gefallen, sondern durch den, der sie unterwarf, auf Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Kreatur, befreit werden wird von der Sklaverei der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Kinder Gottes kommen zuerst dran, werden verherrlicht durch Verwandlung und dann wird auch der Rest verwandelt werden. 1. Korinther 15, 42 und 43. 1. Korinther 14, 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Und Philipper 3, wieder diese Stelle, 20 und 21. Was ist die Ursache für die Veränderung bei der Überwindung des körperlichen Todes? Was ist die Ursache für diese Veränderung bei der Überwindung des körperlichen Todes der Gläubigen? Römer 8, Vers 11. Derselbe, der Jesus auferweckte, wird auch uns auferwecken. Es ist Gott, der auferweckt, der verwandelt. Er ist die Ursache. 1. Korinther 6, Vers 14. Die Auferweckung geschieht durch die Kraft Gottes. Gott mit seiner Kraft weckt auf. 1. Korinther 6, Vers 14. 1. Korinther 15, Vers 38. Gott gibt ihm einen Leib. Es ist Gott, der den neuen Leib gibt. Man vergleiche 2. Korinther 5, Vers 1, 2. Korinther 5, 1. Wir haben ein neues Haus vom Himmel, von Gott also. Es ist nicht etwas in uns, das die Ursache wäre. Nicht etwas in uns. Es ist nur Gott, der die Ursache ist für unsere Auferstehung. Wir können auch diesen Aspekt des Heils nicht uns selbst zuschreiben. Das war das erste Ereignis, die Überwindung des Todes. Wir kommen nun zu Arabisch 2, zum zweiten Ereignis, das stattfindet bei der Wiederkunft Christi. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn ist das zweite Ereignis beim Kommen Christi. Klein a. Diese Begegnung beginnt in der Entrückung. Die Entrückung leitet diese Begegnung ein. Sie ist das Mittel zu dieser Begegnung. Paulus beschreibt die Entrückung in 1. Thessalonicher 4 und sagt am Schluss dieses Textes: So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist der Sinn. Wir werden entrückt, um bei ihm zu sein. In 2. Korinther 5 sagt Paulus: Wir wünschen, bei ihm zu sein. Wir sind entweder in diesem Leib zu Hause oder auf der anderen Seite zu Hause. Wenn wir in diesem Leib zu Hause sind, sind wir fern, sind wir außerhalb des himmlischen Hauses. Sind wir dort, dann sind wir von diesem fern. Also, wir werden entrückt, um zu Hause zu sein beim Herrn. Oder nehmen wir Johannes 14, die ersten Verse dort, besonders Vers 3. Ich komme wieder und hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist der Sinn der Heimholung, um beim Herrn zu sein. Er will uns in seiner Nähe haben. Gott mag uns. Das befremdet uns, wir können das nicht verstehen, dass Gott uns lieben könnte. Aber das ist wirklich wahr. Er hat große Freude an uns. Das war also klein a, die Entrückung leitet die Begegnung ein. Klein b. Bei dieser Begegnung mit dem Herrn findet eine Untersuchung statt. Eine Untersuchung findet statt. Hierzu einige Schriftstellen. Römer, Kapitel 14, Vers 12. So wird also ein jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir werden also vor Gott stehen und untersucht werden. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen. 1. Korinther 3. 1. Korinther 3, die bekannte Stelle. 12 bis 15. 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden, sichtbar. Der Tag, und das kann nur ein bestimmter Tag sein, wird es klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welche Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erproben. Ist dieses Feuer das feurige Auge unseres Herrn? Wird jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, durch im Feuer bestehen? So wird er Lohn bekommen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird aber gerettet werden. Er kommt in den Himmel, doch so wie durchs Feuer hindurch. Schlimm genug. Also, es findet eine Prüfung statt, eine Überprüfung unseres Lebens, wo wir uns zu verantworten haben. Und 1. Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, das heißt ans Ziel gekommen, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Merken wir, dass der Preisrichterstuhl auch Gericht genannt wird? Also eine Überprüfung. Gericht heißt Urteil und es wird ein Urteil gefällt über unsere Werke. 2. Korinther 5, Vers 10 hatten wir die Stelle schon. Ich glaube, ich hatte die ausgelassen. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Manchmal fragt man, kommen wir noch in den Himmel, wenn wir unbekannte Sünden haben? Offenbar ja. Denn sonst würde es wohl kein Böses geben, das zu prüfen wäre. Ja, es könnten Unbewusste sein, aber sie sind immer noch Sünden. Ja? Also so ist es nicht, dass wir als Christen verloren gehen könnten, wenn wir als Christen einige unbekannte Sünden hätten. Denn dazu haben wir Jesus Christus angenommen als unseren Bürgen, damit er für Zeit und Ewigkeit für uns gerade steht. Es wird bei jedem von uns sein, etwas, das nicht aufgeräumt war, das nicht in Ordnung war. Das wird alles dort geprüft werden. Wenn Jesus unser Bürger ist, kommen wir in den Himmel, in die Herrlichkeit. Wenn nicht, dann kommen wir schon gar nicht dahin, natürlich. Das ist eine ernste Seite der Begegnung mit dem Herrn. Das ist klar. Auf der anderen Seite, wenn das vorbei ist, klein c, gibt es eine Darstellung. Es gibt eine Darstellung. Und das ist ein freudiges Ereignis. Epheser 5. Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Eines Tages will Jesus uns als eine fleckenlose Braut sich selbst darstellen. Er will uns ihm gegenüber darstellen. Aber nicht nur ihm selbst will er uns darstellen, uns nun in seiner Freude über uns anschauen, sondern er will uns dem Vater darstellen. Weitere Schriftstellen. Kolosser 1. Kolosser 1, 21 und 22. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Wenn man vom Glauben abfällt, dann wird das nicht der Fall sein können. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung der guten Botschaft, der Christusbotschaft. Also es soll eine Darstellung stattfinden. Judas 24. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Fehl zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Also, das soll mit Freuden geschehen. Wir sollen uns freuen können. Der Herr Jesus will sich freuen können. Der Vater will sich freuen können. Der Seelsorger will sich freuen können an denen, die er begleitet hatte. eine Darstellung, die mit Freude da geschehen soll. Ein Aspekt, an den ich früher nicht so sehr gedacht habe, aber er fiel mir auf, als ich den Kolosserbrief studierte. Klein d, es gehört noch mehr zu dieser Begegnung mit dem Herrn, eingeleitet durch die Entrückung. Es gibt eine Untersuchung, es gibt eine Darstellung und nun, klein d, es findet eine Besiegelung statt. Eine Besiegelung. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn wird durch eine Vereinigung mit ihm besiegelt. Es wird von einer Vermählung gesprochen. Heute ist es so, wir lieben unseren Herrn, er liebt uns. Es gibt dafür, für diese Liebesbeziehung, zwei Bilder. Erstens das Bild der Verlobung. 2. Korinther, Kapitel 11. Paulus sagt, ich habe euch einem Manne verlobt. Und er will nicht, dass die Verlobte diesem Mann untreu wird. Wir sind also heute Verlobte. Und eines Tages kommt die Besiegelung dieser Beziehung. Auf der anderen Seite sind wir schon Frau unseres Mannes und dürfen heute schon Frucht tragen für ihn. Römer 7, die ersten Verse, und Epheser 5. Da wird unsere Beziehung mit einer Ehe verglichen. Das ist wieder die andere Seite. Hier an dieser Stelle denken wir an die Verlobung. Wir sind verlobt mit dem Herrn und eines Tages kommt die Besiegelung. Man kann auch das anders besprechen. Wir werden dreimal parallel oder entlang denselben Linien, wenn wir vom Heil sprechen, wir werden ja dreimal gerettet. Von unserer heutigen Perspektive aus sagen wir, wir wurden gerettet, als wir uns bekehrten. Wir werden gerettet, weil wir jetzt ständig bewahrt werden und vorangehen in der Heiligung. Und drittens, wir werden gerettet werden aus der Not dieser Welt. Die Sünde ist nicht mehr da und so weiter. Dazu zur Rettung gehört die Gerechtigkeit oder die Rechtfertigung. Das ist ein Teilaspekt der Rettung und des Heils. Wir werden analog zu dem eben Gesagten auch dreimal gerechtfertigt. Wir werden gerechtfertigt in unserer persönlichen Heilswende. Wann wir uns bekehren, dann bekommen wir die Gerechtigkeit Christi geschenkt. Das ist Rechtfertigung. Wir bekommen die Sündenvergebung. Und das ist auch Rechtfertigung, Römer 4. Aber Jakobus spricht davon, und Paulus übrigens auch in Römer 6, glaube ich, dass unser gegenwärtiges Leben ein Gerechtigkeitsleben ist, ein Fortschreiten in der Gerechtigkeit, in der Rechtfertigung. Sehr oft, besonders in Schulen und in theologischen Kreisen, wo theologisiert wird, macht man zu Unrecht ein Unterschied zwischen Heiligung und Rechtfertigung, beziehungsweise Rechtfertigung und Heiligung. In theologischen Büchern lesen Sie allzu oft Rechtfertigung, wenn wir zum Glauben kommen und gerettet werden. Heiligung ist der Prozess, wenn wir als Christen hier leben. Das verkennt aber die andere Seite von beidem. Denn Gerechtigkeit und Heiligkeit sind zwei Seiten derselben Münze. Gott ist gerecht und heilig gleichzeitig. Heilig heißt, dass er sündlos ist und abgesondert. Gerecht heißt, dass er seinem eigenen Maßstab durchaus entspricht, dem Maßstab seines Willens, seines Gesetzes. Gott ist nach dem Gesetz vollkommen gerecht. Nun hat er uns geschaffen in seinem Bilde. Und es hieß am Anfang der Bibel, alles sei gut, auch der Mensch. Er war gerecht und heilig. Er fiel in die Sünde, wird durch Jesus Christus neu geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. In der Wiedergeburt werden wir gerecht und heilig. Gerecht vor Gott nach seinem, vor seinem Gesetz. Tadellos.